Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 29. Oktober haben die Niederländer ein neues Parlament gewählt. Wer nun glaubt, dass eine neue Regierung, in welcher Konstellation auch immer, derweil schon längst gebildet wurde, sieht sich arg getäuscht. So läuft das in den Niederlanden nicht. Der Regierungsbildungsprozess bei unseren Nachbarn ist komplex und in der Regel langwierig und also erklärungsbedürftig. In den deutschen Medien findet man darüber so gut wie nichts. Deshalb sind wir hier mit unserem Podcast nunmehr gefordert, darüber zu berichten und das bisherige Geschehen zu kommentieren. Und das tun wir einmal mehr mit unserem ständigen Gesprächspartner in Sachen niederländischer Politik. Ich begrüße im kleinen Studio in Gremmendorf Dr. Markus Wilp, Politologe und Geschäftsführer des Zentrums für Niederländische Studien der Universität Münster. Hallo Markus, schön, dass du wieder bei uns bist.
Hallo Luc, danke für die Einladung.
Markus, bring uns mal auf den letzten Stand. Was ist seit dem 29. Oktober geschehen? Vor allen Dingen das Wahlergebnis ist erstmal wichtig.
Genau, am 29. Oktober hat die vorgezogene Neuwahl stattgefunden, die ja erforderlich geworden war, weil die Regierung vorzeitig gestürzt war. Die Wahl zuvor hatte knapp 2 Jahre vorher stattgefunden, im November 23. Und gegenüber dieser Wahl gab es einige Verschiebungen, wie das in den Niederlanden eigentlich immer der Fall ist. Und es gab einige Wahlergebnisse, die ich tatsächlich als historisch bezeichnen möchte. Zum einen die erste Wahl in der niederländischen Geschichte, bei der es keiner Partei gelungen ist, mehr als 20% zu bekommen. Also man wurde Wahlsieger mit weniger als 17%. Das hat es so noch nie gegeben. Dann haben wir zweitens ein historisch knappes Wahlergebnis gehabt. Zwischen der stärksten und der zweitstärksten Partei lagen weniger als 30.000 Stimmen. Also sehr, sehr eng ging es zu. Das hat auch dazu geführt, dass man erstmal ein paar Tage warten musste, wer denn tatsächlich die Wahl gewonnen hat. Und der dritte Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist auch sehr spannend. Wir haben das erste Mal als stärkste politische Partei die sozialliberale D66, die Demokraten 66, mit ihrem Spitzenkandidaten Rob Jetten. Und das hat so auch noch nie gegeben. Also genauso wie 2023 haben wir einen neuen Wahlsieger und dementsprechend dann auch für die Regierungsbildung ein ganz neues Spielfeld gehabt.
Wie überhaupt die Parteien, also eine Verschiebung unter den Parteien ja stattgefunden hat. Wir sehen, dass die BVV stark verloren hat und dass die anderen, der CDA zum Beispiel stark gewonnen hat. Das ist eine gewisse Verschiebung erkennbar. Wobei allerdings man feststellen muss, dass die Parteien auf der rechten Seite ja so viel kleiner nicht geworden sind.
Genau, deshalb war ich auch mit der Berichterstattung in den deutschen Medien häufig nicht so sehr glücklich, weil da immer wieder davon gesprochen wurde, dass das rechte Parteienlager stark abgestraft wurde. Und das sieht man eigentlich nicht. Also die PVV hat tatsächlich einiges an Mandaten verloren, hat aber immer noch ihr zweitbestes Wahlergebnis erzielt. Andere rechte Parteien, wie zum Beispiel das Forum für Demokratie oder auch Ja 21 oder auch die BBB, haben auch Mandate bekommen. Das heißt, insgesamt hat das rechte Lager schon wieder ein starkes Wahlergebnis erzielt.
Ja, also du hast gerade schon gesagt, es wurde nach der Wahl noch ein paar Tage weitergezählt, um genau festzustellen, wer der größte Gewinner ist oder die größte Partei geworden ist im Parlament. Man könnte sagen, ja, oh Gott, das ist doch völlig egal. Die PVV hat 26 Sitze, D66 26 Sitze. Aber es ist nicht ganz egal, weil die stärkste Partei auch die Initiative ergreifen kann.
Genau. Und dementsprechend muss man erstmal sicher sein, dass dann die D66 auch wirklich mehr Stimmen bekommen hat. Das hat Wilders, also der Spitzenkandidat der PVV, der nationalpopulistischen Partei, auch sehr deutlich gesagt. Wenn er als Wahlsieger hervorgegangen wäre, hätte er bei sich erstmal das Recht gesehen, die ersten Personen zu benennen. Gut, das wurde dann 2-3 Tage nach der Wahl deutlich, dass die D66 knapp vorne liegt. Und dementsprechend konnten dann auch die ersten Gespräche stattfinden. Das ist dann immer so, erst beraten sich die Fraktionen intern und dann gibt es ein Gespräch mit dem damaligen Parlamentsvorsitzenden und dann wurden halt die nächsten Schritte in die Wege geleitet.
Ja, der nächste Schritt ist ja, dass im Parlament über das Wahlergebnis diskutiert wird. Und dass die größte Partei dann auch vorschlägt, wer denn sozusagen für den nächsten Schritt zuständig ist. Das war aber nicht immer so. Das Parlament nimmt also hier die Initiative. Früher war das anders geregelt.
Genau, also bis vor gut 10 Jahren war der König da in einer wichtigen Rolle, weil er tatsächlich dann Gespräche geführt hat und er tatsächlich dann auch Personen eingesetzt hat, die dann die nachfolgenden Verhandlungen geführt haben. Also er war nicht selber am Verhandlungstisch, das geht auch nicht. Er soll ja eine überparteiliche Rolle behalten. Aber er hatte da schon die Möglichkeit, einen gewissen Einfluss zu nehmen. Das hat jetzt vor gut 10 Jahren das Parlament selbst übernommen, diese Rolle. Seitdem gab es einige schwierige Regierungsbildungen und dementsprechend gibt es bei manchen auch den Wunsch, dass man vielleicht den König wieder mit ins Boot holt, weil man sich davon vielleicht verspricht, dass diese überparteiliche Person vielleicht zu einer gewissen Disziplin führen kann.
Ja, jetzt haben wir die Tatsache, dass die größte Partei dann im Parlament den Vorschlag gemacht hat, dass ein Sondierer beauftragt wird, einmal wirklich nachzuvollziehen, welche Kombinationen überhaupt denkbar sind. Was hat dieser, wer war das in diesem Fall? Wer ist genannt worden?
Genau, ich sage das mir erstmal allgemeiner. Das ist in Niederlanden tatsächlich anders als in Deutschland. In Deutschland finden ja dann direkt Gespräche, Sondierungsgespräche zwischen den Parteispitzen nach einer Wahl statt. In Niederlanden ist das alles strukturierter und reglementierter. Das heißt, es gibt da ein bestimmtes Prozedere, was eingehalten wird. Und das sieht halt verschiedene Phasen vor. Und die erste Phase ist dann sozusagen die Erkundungsphase. Und dann wird da dieser Verkenner, dieser Erkunder installiert, der dann die Gespräche führt. In diesem Fall war das eigentlich ein bekanntes Gesicht, Wouter Koolmees vom Wahlsieger D66. Er ist Minister gewesen im Kabinett Rutte 3. Und der kennt sich eigentlich sehr, sehr gut aus mit diesen Koalitionsbildungsprozessen, weil er 2017 war er selber einer der Verhandlungsführer der D66 und auch 2021 war er schon in mehreren Rollen bei der Regierungsbildung aktiv. Das heißt also ein sehr erfahrener Politiker und der sollte dann jetzt erstmal die Gespräche führen und das läuft dann immer so, dass erstmal alle Fraktionsvorsitzenden eingeladen werden. Da werden sie gefragt, wie sie das Wahlergebnis sehen, wie sie ihre Rolle in der nächsten Legislaturperiode einschätzen. Und das war sozusagen der Start, dass Koolmees erstmal dann diese einführenden Gespräche geführt hat.
Ja, und dabei hat er schon festgestellt, dass es zwischen den Parteien durchaus gewisse Blockaden gibt, sowohl nach links wie nach rechts.
Ja, ich hole mal tatsächlich auch noch mal wieder weit aus. Wir haben 15 Parteien im niederländischen Parlament. Aber eigentlich reden wir nur über 5 wichtige Spieler, weil 8 dieser 15 Parteien, die sind sehr, sehr klein, die haben maximal 4 Mandate, also weniger als 3% der Stimmen. Auf die kommt jetzt erstmal in dieser ersten Phase überhaupt nicht an, weil sie nicht für Mehrheiten sorgen können. Und dann gibt es 2 Parteien mit der Partei für die Freiheit von Geert Wilders, Forum für Demokratie. Die stehen so weit am rechten Rand, mit denen will eigentlich niemand zusammenarbeiten. Das heißt, von diesen 15 bleiben eigentlich nur noch 5 über. Das macht die Sache schon schwierig und noch schwieriger. Da kommen wir jetzt zu diesen Blockaden, die du angesprochen hast, weil halt die konservativ-liberale VVD gesagt hat, wir möchten nicht so gern mit dem linken Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten zusammenarbeiten. Oder das habe ich jetzt falsch gesagt, die möchten nicht so gerne mit denen zusammenarbeiten, das werden sie einfach nicht tun. Das sagen sie einfach als Fakt. Und die zweite Schwierigkeit gibt es zwischen dem Wahlsieger D66 und der eher rechtsgerichteten Partei Ja in den 20. Da sagt die D66, die sind inhaltlich so weit von uns weg, das sehen wir eigentlich nicht. Also das ist weniger fest, diese Blockade, aber doch auch deutlich vorhanden.
Ja, Koolmees wollte ja in seiner Sondierung erstmal feststellen, wie stark diese Blockaden sind und hat also jeweils die 2 Pärchen eingeladen, also Rechtsliberale für VD und Sozialdemokraten Grüne und auf der einen Seite und D66 und Ja 21. Und er hat dann festgestellt, dass die Blockade so sind, dass es wohl vernünftig wäre, sozusagen einen anderen Weg zu gehen. Und er hat nach einer Woche dann einen Bericht abgeliefert und vorgeschlagen, dass 2 Parteien zunächst einmal eine Vorgabe machen.
Mhm, genau, also das sollte man anders machen als bei den letzten Prozessen, die ja zum Teil auch sehr lange gedauert haben und wo auch viel Porzellan zerdeppert wurde. Diesmal hat man gesagt, bevor man jetzt Parteien an einen Tisch setzt, die eigentlich gar nicht wirklich miteinander wollen, dann sollten wir vielleicht einen gewissen Kern definieren. Das war relativ einfach. Das sind die D66 und der CDA, die beiden großen Wahlsieger, Parteien der politischen Mitte, die sich sicherlich auch rasch über viele Sachen verständigen konnten. Denen wurde der Auftrag gegeben, dass sie ein inhaltliches Dokument, das hat man als positive Agenda bezeichnet, dass die ein entsprechendes Dokument erstellen sollen. Das heißt, man wollte direkt in die inhaltliche Arbeit gehen zu einigen großen Themen um dann eine Grundlage für die weiterführenden Gespräche zu schaffen.
Ja.
Also man hatte die Hoffnung, wenn bestimmte Inhalte erstmal zwischen diesen beiden Parteien besprochen wurden, dass man dann vielleicht ein gewisses Momentum entwickelt und andere Parteien sagen, naja, wir sehen da schon viele Dinge, die wir attraktiv finden und da schließen wir uns vielleicht an.
Bevor die Gespräche stattgefunden haben, hat es wieder eine Parlamentssitzung gegeben aufgrund der Berichterstattung von Walter Koolmees. Und daraufhin sind zwei Personen berufen worden, um diese Verhandlungen zu führen. Welche zwei waren das und wo kommen die her?
Also von jeder der beiden Parteien durfte ein Verhandlungsführer sozusagen benennen. Bei den D66 war es Hans Weyers, jemand, der danach sehr bekannt ist, weil er in den 90er Jahren schon Wirtschaftsminister war und nachher eigentlich ein Topmann in der niederländischen Wirtschaft. Und noch bekannter vielleicht, weil nicht so lange weg aus der Politik war Sybrand Bulmer. Der ist jetzt Bürgermeister in Leeuwarden, aber war vorher fast 10 Jahre Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Das heißt, jemand mit sehr, sehr viel politischer Erfahrung. Und diese beiden sollten dann ab Mitte November eigentlich diese Gespräche führen, diese inhaltlichen Gespräche. Naja, dann ist ein bisschen was Blödes passiert. Und zwar hatte der Hans Weyers sich wohl auf einer Wahlveranstaltung oder auf einer Veranstaltung am Wahlabend vermeintlich negativ über die Spitzenkandidatin der VVD, Frau Jesselgöz, geäußert und auch in einem internen Chatbericht. Und die Berichterstattung wurde immer größer. Und dann ist er am Tag nach seiner Berufung schon wieder zurückgetreten. Eigentlich eine ziemlich dubiose Geschichte, weil sie wurde von 2 Zeitungen nach vorne gebracht. Und die Qualitätszeitung der beiden Zeitungen hat sich mittlerweile auch entschuldigt für ihre Berichterstattung, weil das vielleicht doch alles nicht so gewesen war, wie man das ursprünglich berichtet hatte.
Ja, und hat die Partei D66 dann einen neuen Kandidaten nach vorne geschoben?
Nee, dann hat Bühmer jetzt die Gespräche alleine geführt ab Mitte November. Darauf hatte man sich dann verständigt und das hat tatsächlich auch keine weiteren Konsequenzen nach sich gezogen.
Ja, und die neue Konstellation hatte ja dann Zeit, bis zum 9. Dezember ein Papier zustande zu bringen, das eine Grundlage für weitere Verhandlungen führen sollte. Bevor wir darauf näher eingehen, zwischenzeitlich wurde auch der Vorsitzende der zweiten Kammer neu gewählt. Und zwar war bislang Martin Bosma von der PVV Vorsitzender der zweiten Kammer. Er hat seine Aufgabe in den letzten 2 Jahren recht ordentlich gemacht und eigentlich war die Erwartung, er wird möglicherweise wiedergewählt. Aber er bekam dann bei der Wahl 2 Gegenkandidaten. Das ist an sich nichts Unübliches, aber die Wahl ist so merkwürdig gelaufen.
Ja, genau.
Also ein bisschen strategisch gelaufen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass dieses Amt des Parlamentsvorsitzenden eine interne Bedeutung hat. Also diese Person ist dafür verantwortlich, dass halt die Debatten vernünftig laufen, dass halt in Bezug das Verhältnis zwischen Abgeordneten und Verwaltung, dass da alles gut läuft. Und natürlich ist das halt auch nach außen ein wichtiges Amt. Der Parlamentspräsident ist bei vielen wichtigen Terminen zugegen und muss dann die zweite Kammer repräsentieren. Und dementsprechend war vor 2 Jahren die Diskussion eigentlich sehr groß, ob jemand von der PVV dieses Amt übernehmen sollte. Martin Bosma ist ein sehr erfahrener Politiker, der auch schon häufige Ambitionen in die Richtung geäußert hatte. Und nichtsdestotrotz war es dann doch überraschend, dass er dann gewählt wurde vor 2 Jahren. Er hat nach Auffassung vieler dieses Amt sehr gut ausgeführt, sowohl was die eine Aufgabe angeht, nämlich die Leitung der Debatten, als auch was die Außenvertretung angeht. Es gibt da immer Termine, die für einen PVVer schwierig sind, weil die da nicht gern gesehen sind. Dementsprechend hatte er sich große Hoffnungen gemacht, dass er wiedergewählt wird. Und im ersten Wahlgang sah das auch erst so aus, da hat er die meisten Stimmen bekommen. Man braucht aber eine absolute Mehrheit. Und dann gibt es einen zweiten Wahlgang. Und dann haben sich tatsächlich die Vertreter verschiedener Parteien sozusagen gebündelt, um ihn als Parlamentsvorsitzenden zu verhindern. Und dann hat er knapp verloren. Und jetzt ist Tom van Kampen neuer Parlamentsvorsitzender, ein sehr junger Abgeordneter der konservativ-liberalen VVD.
Ja, man spricht davon, dass es strategisch vernünftig war, um sozusagen die VVD vielleicht doch für eine Koalition, zukünftige Koalition, zu animieren von Seiten von D66 und CDA, könnte man so interpretieren.
Ja, und ich glaube halt tatsächlich, die Vorbehalte gegen die PVV, in der Debatte hat ein Abgeordneter das eigentlich ganz schön formuliert, Martin Bosma war der beste Parlamentspräsident, den es nie hätte geben dürfen. Also das heißt, man hatte einfach weiterhin grundsätzliche Bedenken gegen seine Person Und dementsprechend war man dann froh, dass es dann eine Mehrheit für einen anderen Kandidaten gab.
Ja. Ja, und jetzt ging also die Regierungsbildung weiter unter der Leitung von Sibrand Bühma. Und CDA und D66 haben den Auftrag bekommen, ein inhaltliches Programm festzustellen. Wobei es darum ging, das waren vier Punkte, die entscheidend waren. Der erste Punkt war, so eine Perspektive für die Zukunft der Niederlande darzustellen. Dann vor allen Dingen soll das Ausgangspunkte sein für die neue Regierung. Und gleichzeitig aber auch unter Berücksichtigung, dass die Mehrheitslage sowohl in der zweiten als auch in der ersten Kammer schon problematisch ist. Und Abgabetermin sollte am 9. Dezember sein. Dann haben die beiden Parteien, D66 und CDA, unter Führung von Sibrand Bühma verhandelt und waren tatsächlich, sie hatten 3 Wochen, sie waren nach 2 Wochen fertig und haben ein ordentliches Programm vorgelegt.
Genau, das Dokument hat 17 Seiten und was halt vielleicht auch erstaunlich ist, es ist nichts durchgedrungen in dieser Zeit. Also wir haben das ja bei der letzten Regierungsbildung erlebt, dass da tatsächlich immer wieder Sachen durchgestochen wurden, dass immer wieder vorzeitige Diskussionen gab. Aber diesmal, das wurde in aller Ruhe abgehandelt, scheinbar auch im guten Einvernehmen zwischen den handelnden Akteuren. Und man hat tatsächlich frühzeitig abliefern können. Am 2. Dezember wurde dieser Zwischenbericht dann halt vorgestellt zu einigen besonders wichtigen Themen. Also man hatte so eine Handvoll an Themen identifiziert, die für die nächste Legislaturperiode prägend sein werden. Und was halt auch besonders war, das waren dann nicht nur die Vertreter dieser beiden Parteien, die zusammengesessen haben, zusammen mit Sibrand Bühma, sondern die haben halt auch immer wieder externe Expertise reingeholt. Das heißt, Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen sind zu diesen Gesprächen hinzugestoßen, haben Input gegeben und dann hat man das versucht, in dieses Dokument alles reinzubringen. Und dieses Dokument konnte man dann freudestrahlend am 2. Dezember präsentieren. Und die Reaktionen waren tatsächlich natürlich gemischt. Manche finden es besser, manche schlechter, aber insgesamt durchaus positiv. Das heißt, da gab es tatsächlich so eine gewisse Freude in Den Haag, weil man dachte, jetzt ist man einen ganzen Schritt weiter.
Ja, ja, es war bemerkenswert. Es waren ja 5 oder eigentlich 6 Punkte, die in diesem Programm behandelt wurden. In einer ganz bestimmten Reihenfolge dieser 17 Seiten. Also es fing mit dem Wohnungsbau an, Landwirtschaft und Natur an 2. Stelle, an 3. Stelle Wirtschaft, Energie und Klima, an 4. Stelle Asyl und Migration, dann Verteidigung und internationale Sicherheit und dann Institutionen, Reformen und Haushalt und so weiter. Bemerkenswert für mich ist, dass bei der letzten Regierung war Asyl und Migration allererste Stelle, da kam eine ganze Weile gar nichts, dann kam der Rest. Und hier steht es an 4. Stelle.
Ja, ich glaube, das war auch was man sich vorgenommen hat, dass man nämlich diese starke Konzentration auf diese Migrationsfragen, dass man das durchbrechen wollte, weil Migration ist ein sehr kontroverses Thema, da wurde jetzt auch schon viel vorbereitet und ich glaube, man versucht das wieder so ein bisschen zurechtzurücken und darauf hinzuweisen, dass es auch andere große Probleme in Niederlanden gibt und das Wohnungsproblem ist mit Abstand das größte Problem, das das Land im Moment hat. Da muss halt einfach ganz, ganz viel passieren. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie weitreichend schon die Vorschläge waren. Also wir reden halt über 17 Seiten, wie eben schon gesagt, aber tatsächlich auch schon relativ viel ausgearbeitet. Und da sieht man auch sehr deutlich, dass diese beiden Parteien sich sicherlich in vielen Bereichen gut finden konnten. Also das waren nicht nur so allgemeine Phrasen, wir wollen für mehr Wohnungen suchen, sondern dann gibt's halt ganz viele Spiegelstriche, wo schon sehr klar dann definiert wird, welche Regeln man vielleicht lockern kann, wie man sich das überhaupt vorstellen muss. Man will große Wohnungsbauprojekte jetzt starten. Das heißt, da wurde schon sehr ambitioniert und zum Teil auch schon sehr kleinteilig zusammengearbeitet.
Ja. Es war natürlich noch kein Koalitionsvertrag, das konnte ich auch nicht selber, auch nicht der Auftrag, denn es gab ja einige Politikfelder, die nicht bearbeitet worden sind. Also ich sage jetzt mal Bildung oder Medien und so weiter. Das ist alles außen vor geblieben. Das sind alles Themen, die auch viel Geld kosten. Deswegen hat man das außen vor gelassen. Aber als Ausgangspunkt war es ja sehr geeignet. Nach 2 Wochen fertig, die hatten also noch 1 Woche Zeit. Und wie ist denn die 1 Woche genutzt worden?
Genau, also damit hatte Bühma ja sozusagen die erste Hälfte seines Auftrages erfüllt. Er hat diese inhaltliche Grundlage zusammen mit den Parteienvertretern dann schaffen können. Und dann kam der zweite Teil, wie sieht es denn damit einer Regierung aus, die eine möglichst gute Basis in beiden Kammern hat? Und dann war die Euphorie, von der ich eben gesprochen habe, die ist dann relativ schnell wieder verschwunden, weil die Gespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern der anderen Parteien, die verliefen dann eher ernüchternd. Er hat erst mit allen nochmal gesprochen und dann haben manche gesagt, naja, vielleicht, vielleicht. aber dann vor allen Dingen die Gespräche mit den drei anderen großen Parteien, die jetzt einfach gebraucht werden, um sich einer Mehrheit zumindest zu nähern, die waren dann tatsächlich eher schwierig. Die haben die Blockaden nicht aufgehoben und haben tatsächlich auch vieles inhaltlich hinterfragt.
Ja.
Das heißt, man hatte eigentlich gedacht, man ist einen großen Schritt vorangekommen, aber dieser Eindruck hat dann doch sich als falsch erwiesen, weil man tatsächlich diese Blockaden und diese komplexe Situation mit dem Papier, auch mit dem Papier nicht auflösen konnte.
Nee, die Blockaden stehen außen vor, die sind vorhanden und die sind auch vorläufig noch immer wieder vorhanden. Inhaltlich gesehen war ja doch die Tendenz da, naja gut, es ist eine gute Ausgangslage. Wir blockieren da inhaltlich nicht alles, bis auf eine Partei. Die BVV hat gesagt, das ist alles Quatsch, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Die anderen waren da eher etwas, sagen wir mal, moderater in der Beurteilung. Dann, wie gesagt, hat Bühmann noch etwas gemacht. Er hat mit allen Parteien gesprochen. Damit war klar, in welcher Konstellation es möglich ist. Aber er hat danach, an dem Wochenende, bevor das Endpapier abgegeben werden musste, dann nochmal Gespräche geführt. Oder besser davor, kurz davor, mit den 5 Parteien, die für eine Koalition überhaupt in Frage kommen.
Ja, ich sag das jetzt mal so ein bisschen platt, der hat einfach gesagt, Leute, wir müssen jetzt mal langsam Richtung einer Regierung kommen. Ja. Also ist ja alles gut und schön und ich kann das auch alles nachvollziehen und inhaltlich gibt es dann Kröten, die jede Partei schlucken muss oder Punkte, über die man sprechen muss. Und natürlich ist die Zusammenarbeit in so einem breiten Bündnis nicht einfach, aber irgendwann brauchen wir ja eine neue Regierung. Und ich glaube, da hat er sehr appelliert an das Verantwortungsgefühl dieser Parteien. Hat dann auch gesagt, sprecht gerne am Wochenende nochmal miteinander. Wir müssen jetzt irgendwie Bewegung in diese ganze Sache kriegen. Und ja, trotz allem Engagement hat sich aber keine Partei bisher bewegt. Also bisher werden scheinbar die Preise hochgetrieben in inhaltlicher Hinsicht. Und es ist so, dass die Parteien immer noch unverändert ihre Positionen innehalten.
Ja. Bühmer war ja vor dem Wochenende eher skeptisch, was Koalitionsmöglichkeiten dann betrifft. Dann hat es ja an dem Wochenende viel Telefonate gegeben und Begegnungen gegeben zwischen den Parteien. Und am Ende, in seinem Endbericht, den er am 9. Dezember abgegeben hat, hat er dennoch ein paar positivere Gedanken gehabt. Er hat dann vor allen Dingen die Möglichkeit einer Minderheitenregierung ins Spiel gebracht.
Ja, genau. Er hatte sich ja vor dem Wochenende ziemlich frustriert geäußert und hat gesagt, dass er im Moment weder die Möglichkeit einer Mehrheitsregierung sieht, was ja eigentlich wohl das Ziel gewesen wäre dieses Prozesses. Er hat aber auch gesagt, dass er gar keine Option mehr für eine Minderheitsregierung als wirklich gut ansieht. Und das ist natürlich dann schon sehr, sehr problematisch, weil dann bleibt nichts mehr über. Nach dem Wochenende war er dann wieder konstruktiver oder ein bisschen positiver gestimmt und hat gesagt, na ja, vielleicht ist es jetzt doch eine gute Idee, wenn zu den bisherigen Gesprächen, an denen 2 Parteien beteiligt waren, wenn eine dritte Partei, nämlich die VVD, die konservativ-liberale Partei, für die regierungsverantwortlich, Verantwortung in den letzten Jahren, wenn die dazustoßen und das vorhandene Dokument dann tatsächlich ausweiten, überarbeiten und dann versuchen, was Neues zu erstellen.
Ja, am 9. Dezember kam dann dieses Endbericht. Am 10. Dezember wurde im Parlament darüber diskutiert, wie das nach der Sondierungsphase auch gab. Und dann kam auch wieder die größte Partei mit dem Vorschlag, jetzt einen Verhandlungsführer, Verhandlungsführerin in diesem Falle, zu benennen. Und das war ein überraschender Vorschlag.
Genau, wir haben jetzt bisher über 3 Personen gesprochen, die wir alle sozusagen als Insider bezeichnet haben. Personen mit großer politischer Erfahrung, die in Den Haag sehr zu Hause sind und auch häufiger an derartigen Prozessen mitgewirkt haben. Das gilt für die neue Informateurin Frau Letschert, Rianne Letschert, viel, viel weniger. Das ist eigentlich eine Akademikerin, die ist eine Professorin, die erst in Tilburg gelehrt hat und die dann an der Uni Maastricht eigentlich eine sehr spektakuläre Karriere gemacht hat. Sie war Rektorin der Uni und ist jetzt Verwaltungsvorsitzende.
Ja, Präsidentin.
Ja, genau. Also jemand, die war halt tatsächlich schon in politischen Kreisen bekannt. Ich habe jetzt auch gelesen, dass sie schon hätte Ministerin werden können vor einigen Jahren, Bildungsministerin und auch sonst ein politischer Mensch. Die hat schon in verschiedenen Bereichen der Kommunalpolitik, aber auch bei nationalen Fragen schon ihre Stimme hören lassen. Aber schon eine Person, die erstmal so von außen kommt.
Ja, das hat natürlich auch, kann ja auch Nachteile haben. Ne? Dass wenn man sich im Haager Bereich nicht so gut auskennt, muss das kein Vorteil sein. Oder ist es doch ein Vorteil?
Naja, es wird im Moment eher als Vorteil gesehen, weil man sagt, ein frischer Blick auf diese Dinge und vielleicht ein Denken und ein Agieren außerhalb der bekannten Bahnen ist vielleicht jetzt eine gute Idee. Und das kann man tatsächlich auch so sehen, wenn man feststellt, wie festgefahren im Moment alles ist. Und jetzt ist es halt die Aufgabe von der Frau Letschert, dass sie halt mit diesen drei Parteien, die haben jetzt heute oder gestern, glaube ich, angefangen, haben sich getroffen und da werden jetzt Gespräche geführt. Ja. Und man versucht jetzt, das soll immer noch kein Koalitionsabkommen werden, aber sozusagen eine Basis für ein Koalitionsabkommen mit ungewissem Ausgang. Und das finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Die haben jetzt bis Ende Januar Zeit, ein neues Dokument vorzulegen, ein überarbeitetes Dokument. Und das könnte dann die Grundlage für die Arbeit einer Minderheitsregierung sein. Aber die Gesprächskanäle sollen offen bleiben und sollen auch genutzt werden, auch schon in dieser Phase. Frau Letschert hat auch schon mit Grünlinks P van der A gesprochen und mit Ja 21 gesprochen. Also vielleicht will man doch auch noch in Richtung einer Mehrheitsregierung gehen. Also das ist einfach noch nicht ausgeschlossen, noch nicht sicher. Und dementsprechend einfach in der aktuellen Situation viel, viel Unsicherheit, wie es weitergeht.
Ja, die Grundlage ist ja das Papier, das in der ersten Phase erstellt worden ist, diese 17 Seiten. Wobei zunächst einmal die Frau Verlege sagte, ja, wir wollen verhandeln, das Papier kann auch in den Papierkorb, wir fahren ganz neu. Mittlerweile sind sie davon überzeugt, dass das Grundlagenpapier über 17 Seiten, dass das eine gute Grundlage ist, um weiter zu verhandeln. Und auf dieser Grundlage wollen sie dann auch sprechen. Aber es ist ganz wichtig, die drei haben ja keine Mehrheit im Parlament. Und die VVD hat gesagt, mit der linken Seite wollen wir nicht zusammenarbeiten. Wir VVD wollen gerne mit Ja 21. Da hat eben halt, wie wir schon festgestellt haben, D66 Bedenken gehabt. Man muss aber dann bei den Verhandlungen, bei allem, was man erarbeiten möchte, die verschiedenen Politikfelder, immer mal wieder versuchen, Mehrheiten im Parlament auszuloten.
Ja.
Sonst kommt es ja nicht zustande.
Ja, zwei Dinge eigentlich. Erstens, zwischen diesen drei Parteien, das wird gar nicht so einfach werden, weil viele Punkte haben der VVD gefallen. Einige sind aber tatsächlich für die Partei sehr schwierig. Wir haben beispielsweise vor der Wahl darüber gesprochen, dass die sozusagen nur einen Punkt definiert haben, wo sie gesagt haben, dass darüber können wir nicht reden. Das war diese steuerliche Begünstigung von Wohneigentum. Das steht aber im Papier drin. Also es soll allmählich abgeschafft werden, es soll aber abgeschafft werden. Das findet die VVD sicherlich nicht so gut. Oder dieses Gesetz, mit dem Flüchtlinge über das Land verteilt werden. Da hat die VVD sich eigentlich auch in den letzten Jahren relativ klar positioniert, dass das weg soll. Und das sind nur zwei Beispiele dafür, dass halt zwischen diesen drei Parteien erstmal was passieren muss. Und dann ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Situation, weil diese drei Parteien verhandeln und sagen aber den beiden anderen Parteien, Grünlinks, P von der A, ja in den 20, ja ihr dürft nicht dabei sein. Und gleichzeitig als Minderheitsregierung werden sie dann vielleicht sagen, ja wir werden dann versuchen wechselnde Mehrheiten zu finden. Und da haben diese beiden Parteien schon gesagt, naja so funktioniert das für uns aber überhaupt nicht. Also entweder sind wir mit am Tisch oder wir werden kritische Opposition sein. Also ihr bekommt jetzt von uns keinen Blankoscheck dafür, dass ihr eure Pläne durchsetzen könnt. Die wollen ja mit dabei sein. Also die haben ja auch wenig Verständnis für diese Blockaden. Das heißt, das ist halt tatsächlich jetzt relativ schwierig. Und ob so ein Minderheitenkonstrukt dann tatsächlich sehr tragfähig ist, das kann man im Moment noch gar nicht sehen. Ist ja eigentlich in der nierischen Geschichte
ein selten vorkommender Fall gewesen.
Ja, totale Ausnahme. Also das letzte Beispiel war von 2010 bis 2012. Und das ist tatsächlich nach anderthalb Jahren gescheitert und auch vielleicht bezeichnend gescheitert, als es nämlich ums Geld ging. Also ich denke, man wird immer Mehrheiten dafür finden, Wohltaten übers Land zu verteilen. Aber sobald das halt gegenfinanziert werden muss, dann wird es halt viel, viel schwieriger. Und das wird jetzt auch eine Aufgabe sein. Also bei diesem ersten Papier wurde noch gar keine finanzielle Grundlage erarbeitet.
Ja.
Und das will man jetzt anders machen. Und das wird tatsächlich super schwierig werden, weil man natürlich viel Geld in Verteidigung jetzt stecken muss die nächsten Jahre. Die Experten haben gesagt, wir müssen jetzt auch viel Geld in die Wirtschaft stecken. Wir laufen Gefahr, wichtige Trends zu verpassen, Industrien zu verlieren. Und dann ist die Frage, wie finanziert man das gegen? Und da gibt es bisher höchstens Ansätze.
Ja, das wird ein sehr schwieriges Thema werden in den nächsten Wochen. Die jetzige Verhandlung hat, die haben ja Zeit bis zum 30. Januar. Das heißt, das sind wohlgezählt etwa 7 Wochen. Da müssen wir die Weihnachtszeit und die Neujahrszeit eben wegstreichen. Sie haben ja jetzt diese Woche angefangen. Sie werden sicherlich noch eine Woche bis etwas kurz vor Weihnachten weiter verhandeln. Aber die eigentliche Verhandlung ist ja erst im Januar. Und dann muss bis zum 30. Januar etwas vorlegen. Das ist nun mal so festgelegt im Parlament, das muss eben halt so sein. Das Problem ist ja auch noch ein anderes. Je nachdem, wie man sich eine Blöße gibt, man wird irgendwann mal Kompromisse schließen müssen. Und die Niederlande haben ja noch eine Wahl Anfang des nächsten Jahres vor der Nase.
Ja, am 18. März sind Gemeinderatswahlen in den Niederlanden. Und eigentlich, also es ist jetzt ja schon ganz anders, als man es vielleicht vor der Wahl gehofft hatte. Man hat da eigentlich auf eine schnelle Regierungsbildung gehofft, vielleicht schon vor Weihnachten. Um dann einfach diesen Regierungsbildungsprozess aus dem Wahlkampf für die Kommunalwahl raushalten zu können. Und das sieht immer mehr danach aus, dass das nicht gelingen wird. Das macht die Sache noch schwieriger. Und es sieht jetzt immer mehr, also mich erinnert das sehr stark an diese Prozesse, die wir 2021, 2022 gesehen haben, dass dann tatsächlich Parteien sich gegenseitig blockieren. Und ich weiß, damals war das dann die D66, die irgendwann gesagt hat, ja okay, dann reden wir halt doch nochmal wieder mit der Christenunie. Und ob das dann eine gute Grundlage
ist. Ja, sie sind ja anschließend auch abgestraft worden.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Grundlage für eine Regierungszusammenarbeit ist, wenn man dann einfach sozusagen so lange wartet, bis der Erste zuckt.
Ja.
Es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn da vielleicht doch ein gemeinsames Projekt entsteht. Das ist ja auch was Jetten und Brontenball, also der Christdemokrat Brontenball, immer gesagt haben. Ja. Es geht auch darum, so eine gewisse Bewegung, ein Miteinander zu kreieren. Und da waren die ersten Schritte jetzt nicht so erfolgsversprechend oder haben keinen großen Erfolg gebracht. Aber das kann sich natürlich jetzt vielleicht auch noch ändern. Also vielleicht sollte man jetzt auch nicht zu schwarz malen. Mal gucken, was dann jetzt im Januar passiert.
Ja, wir werden sehen, was daraus wird, wie die Verhandlungen geführt werden. Und wir werden uns sicherlich demnächst mal wiedersehen und wiederhören, lieber Markus, weil das ganze Prozedere geht ja weiter, auch nach dem 30. Januar, in welche Richtung auch immer. Erstmal vielen Dank, dass du da warst, dass wir das so wunderbar erläutern konnten. Und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Herzlichen Dank, einstweilen.
Sehr gerne.
Und für die bevorstehenden Feiertage. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Danke, wünsche ich dir auch.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung oder abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.